In diesem Podcast äußern sich Jugendliche mit ihren authentischen Meinungen. Die Aussagen spiegeln weder die Meinungen und Haltungen der Moderatorin, des Moderators wider, noch die des Jugendreferats Mössingen, welches lediglich das Forum zur Verfügung stellt. Die sprechenden Jugendlichen haben ihre Themen selbst gewählt. Sie und ihre Erziehungsberechtigten sind mit den jeweiligen Endfassungen einverstanden. Ziel ist es, einen möglichst nahen und tiefen Einblick in die vielfältigen zeitgenössischen Lebenswelten von Jugendlichen zu bieten. Dies ist dadurch möglich, dass Sprecherin und Moderatorin in einem vertrauensvollen Verhältnis im Kontext begleitender Jugendarbeit zueinander stehen. Heute begrüßen wir bei unserem Podcast Erwin. Erwin, magst du kurz was über dich sagen?
Ja, hi, ich bin Erwin, ich bin 21 und sehr häufig hier im Jugendhaus in Mössingen. Und ich spiele gerne Videospiele und darum wird es ja auch heute gehen.
Ganz genau. Wir reden über Videospiele. Viele von euch da draußen werden Videospiele machen und Erwin kennt sich damit sehr gut aus. Deswegen ist er heute zu Gast. Warum spielt man eigentlich Videospiele?
Also bei mir hat es damit angefangen, ich war relativ jung, ich war wahrscheinlich 6, 7 oder so und meine Cousine damals hatte ein Nintendo DS und auf dem hatte sie Mario Kart und Pokémon und ich hatte natürlich damals noch keine Ahnung, was das ist, aber ich fand es halt super cool und wenn wir bei meiner Cousine zu Besuch waren, hing ich halt die ganze Zeit am Teil und irgendwann, weil meine Noten in der Schule damals relativ gut waren, hat mein Vater mir halt einen Nintendo DS gekauft und damals war es wahrscheinlich einfach die Faszination, wie cool ist das denn, was ich denn da machen kann und also dabei blieb es auch bestimmt am Anfang. Gerade beim Entdecken von den Sachen. Das ist auch noch heute der Fall. Also Videospiele entwickeln sich ja auch immer weiter und ich entdecke ja auch Dinge immer wieder neu und ich habe immer wieder eine neue Faszination. Oh, wie cool ist das denn und wie cool ist das denn und wie cool ist das denn? Aber ein anderer Grund ist sicher auch einfach Zeitvertreib. Es gibt Videospiele, gerade Online-Spiele sind dafür ganz gut. PvP-Spiele nennt man die, also Player versus Player-Spiele. Die sind wahrscheinlich perfekt zum Zeitvertreib. Bei mir ist zum Beispiel Overwatch sehr, also ich spiele sehr viel Overwatch sehr gerne oder Mario Kart oder sowas, wo man halt gegen andere Leute spielt. Das mache ich halt nicht, weil es mich fasziniert oder so, sondern weil ich halt einfach Spaß daran habe, gegen andere Leute zu spielen und dabei Zeit zu vertreiben und auch unter Beweis zu stellen, dass ich der Beste bin. Also ist der kompetitive Drang ist sicher auch.
Der kompetitive, okay. Und das Teamgefühl, also gerade bei den Spielen, die du genannt hast, oder spielt man, also bei Overwatch, spielt man da nicht auch im Team?
Doch, also Overwatch ist 5 gegen 5. Und Teamgefühl, sehr schwierig, sehr schwierig. Also wenn ich mit Freunden spiele, dann ja. Also die meisten Online-Spiele geben ja die Möglichkeit, mit Freunden zu spielen und dann halt im selben Team zu sein. Dann ist das Teamgefühl sicher etwas, weil wenn es dann halt klappt, dann ist es halt einfach geil. Wenn du sagst, wir machen jetzt die Taktik und ihr geht links und wir gehen zwei rechts und dann klappt es schon irgendwie. Und dann klappt es auch wirklich, das ist geil. Aber mit zufälligen Teammates finde ich es eher schwierig. Also da geht es dann, glaube ich, eher darum zu zeigen, dass man der Bessere ist und dass man den Gegner einfach zerstören kann.
Okay, ja, wie du weißt, ja, das einzige Spiel, das ich ja regelmäßig spiele, das du so verachtest, League of Legends, da bin ich auch als, ich glaube, Sozialpädagoge unterwegs und meine Mission ist eigentlich immer, eben mit unbekannten Leuten den Team-Spirit zu wecken. Und ich scheitere daran ganz oft und wahrscheinlich sitzt da auch der ein oder andere Erwin irgendwo und denkt sich, was, darum geht's mir gar nicht, ich knall die ab.
Also es ist definitiv motivierend zu hören, wenn man Teammates hat, die halt auch tatsächlich versuchen zu kommunizieren und irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Aber ich glaube, das klappt vor allem im europäischen Raum nicht so gut. Also weil die Spieler kommen ja aus jedem Land und bei uns spricht jeder eine andere Sprache. Und ich denke jetzt in den USA ist es tausendmal einfacher, wo halt jeder Englisch spricht. Und egal, ob du jetzt an der East Coast oder an der West Coast lebst, ihr sprecht dieselbe Sprache und kommunizieren klappt. Und bei uns halt nicht. Ich muss dann mit irgendeinem Rumänen versuchen zu erklären, dass er 30 Meter weiter rechts den und den Move benutzen soll und der checkt halt einfach gar nichts.
Ah ja, okay, interessant, ja. Das ist für mich gerade so ein Ding eigentlich eher die Sprache, dass eben halt doch die Verhandlungssprache immer Englisch ist und wenn jemand Spanisch schreibt oder so, dann schreibe ich auch immer English please. PLZ. Diese ganzen Abkürzungen, die haben mich verrückt gemacht. Du kennst die alle.
Ja, natürlich.
Sicher natürlich aus dem FF. Aber genau, nochmal zu dem, was du davor sagtest. Also es gibt quasi für dich die Spiele zur reinen Zerstreuung und dann gibt es aber auch noch andere Spiele, ne?
Ja, ich spiele relativ wenig Online-Spiele für meinen Teil. Es gibt schon, wie gesagt, Overwatch oder Mario Kart oder so. Aber ich spiele halt fürs Gameplay. Also Story ist mir persönlich gar nicht mehr so wichtig an Spielen. Ich kann es sehr nachvollziehen, wenn Leute sagen, Story ist mir persönlich sehr wichtig. Aber Gameplay, also das, was man im Spiel tut, das ist für mich das Wichtigste und das ist auch rein der Logik nach das, was ein Spiel wirklich gut macht. Weil ein Spiel kann ja theoretisch die beste Story der Welt haben, aber wenn es halt langweilig ist, was ich in dem Spiel tue, dann ist es in meinen Augen zumindest kein gutes Spiel und ich habe dann wenig Spaß daran. Wenn es für andere so ist, dann ist es vollkommen fein.
Was macht so eine Spielmechanik dann gut? Also, dass man versucht, ist es wie ein Rätsel, das man versucht zu knacken? Eigentlich am Ende sind es doch Tastenkombinationen und das Timing, wie ich Tasten drücke, oder? Ist das nicht eigentlich immer so?
Gameplay,
Ja.
also Gameplay ist ja immer was ganz anderes, von jedem Spiel unterschiedlich. Also du kennst ja League of Legends jetzt und da ist das Gameplay halt eben, auf die verschiedenen Lanes zu gehen und deinen Mates zu helfen und halt deine Tasten zu drücken im richtigen Zeitpunkt und
Ja.
dann die Tower zu zerstören. Das ist aber bei weitem nicht in jedem Videospiel so. Und deswegen, da geht's dann auf die Genres. Das Genre von League of Legends nennt sich MOBA. Dann eben ist schon das Genre von einem Shooter schon ein ganz anderes. Und das Gameplay von einem Shooter ist schon, weil es PvP ist, ähnlich mit League of Legends, aber grundsätzlich schon ein ganz anderes. Also du versuchst auch deinen Gegner abzuknallen, aber mit weniger von diesen Fähigkeiten und die immer länger werdenden Respawn-Zeiten und sowas. Das ist auch schon eine Veränderung vom Gameplay. Und wenn du dann aber zum Beispiel auf ein RPG guckst, ein Role-Playing-Game, dann ist es schon wieder eine ganz andere Welt. Das hat schon gar nichts mit MOBAs und Shooters zu tun. Role-Playing-Games haben zum Beispiel die Eigenschaft, dass es immer eine relativ breit gefächerte Welt gibt, die man erkunden kann, und ein Level-System gibt es. Also du tust Gegner auf der Overworld besiegen und kriegst dadurch Experience, also Erfahrung, und rollst deinen eigenen Charakter auf. Und du versetzt dich quasi in diese Rolle von deinem Charakter.
Ist das so? Also, weil ich gerne, genau, also das ist dann die Frage nach der Immersion, ne? Oder sagen wir mal Identifikation mit dem Charakter, weil da habe ich nämlich den Eindruck, den Freunden, die diese Spiele spielen, denen geht es weniger darum, dass sie dann der Waldläufer oder der Krieger sind, sondern mehr darum, dass sie das perfekte Bild am Ende zusammengestellt haben.
Ja, da gibt es definitiv auch Spiele, wo es genau darum geht. Und ich habe auch Freunde, denen es genau darum geht.
Ja.
Ja, auch in gewisser Maßen. Aber es ist auch wieder von Spiel zu Spiel unterschiedlich, was das Spiel dir halt bietet. Also es gibt ein Online-Multiplayer-Spiel, was insbesondere bei jüngeren Leuten sehr beliebt ist. Genshin Impact heißt das. Wie noch viele hier im Haus. Da geht es zum Beispiel darum, das perfekte Bild zu haben. Da kannst du Artefakte farmen und die hochleveln. Und mit etwas Glück kriegst du einen verbesserten Stat auf das Artefakt. Und mit Pech kriegst du halt einen schlechten Stat verbessert und dann kannst du das Artefakt schon wieder wegschmeißen und wieder neue sammeln.
Und dieses Farmen, ist das was, was du für akzeptabel hältst? Also, weil darüber würde ich gerne reden. Ich meine, wir reden über das Hobby der Generation eigentlich, der Jugendlichen. Ich würde ich sagen, also mir fällt nichts ein, was so beliebt ist wie Computerspiele. Und was also für mich ein großes Fragezeichen ist immer dieses Farm. Töte 20 Wildschweine, damit du dann irgendwas kriegst und so. Und ich für mich persönlich verstehe nie, wo die Motivation
Ja,
herkommt.
also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch kein Fan vom Grinden. Und außerdem, was du als Beispiel nennst, töte 20 Wildschweine, es gibt so eine Art Beispiel, gibt es häufig, das sind meistens Sidequests. Also es gibt sehr wenige Mainquests, die dir sowas auftragen werden. Und ich finde es gut, dass es solche Sidequests gibt, weil erstens dich zwingt niemand dazu, die zu machen. Es ist eine Sidequest, die hat keine Relevanz zum weiteren Spiel. Und zweitens, gäbe es sie nicht, dann würde die Welt des Spiels sehr leer wirken. Und dadurch, dass du halt, sagen wir jetzt in einem Witcher-Spiel, bei Witcher 3, hast du irgendeinen NPC irgendwo, der dir halt erzählt, yo, ich brauche 50 davon, 50 Getränke von irgendwas, dann gehst du halt irgendwo hin und holst halt diese 50 Getränke, selbst wenn es halt absolut nichts zur Story beiträgt. Aber wenn es das nicht gegeben hätte, dann würde halt die Welt nicht so lebendig wirken, wie sie es halt tut.
Okay,
Und
verstehe.
das hat dann schon wieder mit Immersion zu tun.
Sonst noch über Immersion, was gibt's, was sind da die Tricks? Also was zieht einen rein in so eine
Optik.
Spielwelt?
Optik und lebendige Spielwelt. Also, zwei meiner Lieblingsspiele heißen, das eine heißt Hollow Knight, das ist ein 2D-Plattformer und der sieht optisch großartig aus. Also, das hat auch gar nichts mit realistischem Artstyle oder so zu tun, das ist von Hand gezeichnet, meine ich. Und sehr düster gehalten und auch sehr melancholischer Stil generell, das ganze Spiel. Und es gab selten ein Spiel, was mich so immersiv gefesselt hat, wie eben dieses, weil halt eben die Welt hat sich lebendig angefühlt, obwohl sie halt eigentlich ausgestorben war. Also, in dem Spiel geht es quasi um eine Postapokalypse. Und egal, wo du hingelaufen bist, du hast halt gemerkt, dass es diese Postapokalypse, also dass es diese Apokalypse gab und dass du jetzt postapokalyptisch bist. Und was ich so sehr liebe an Hollow Knight ist, dass es eine Art von Storytelling benutzt, die nur ein Videospiel benutzen kann. Ein Film oder so etwas kann sowas nicht nachmachen. Nämlich Storytelling über Veränderungen in der Welt. Also es gibt einen Boss in Hollow Knight, der trägt so eine Art Seuche in sich. Und sobald man diesen Boss besiegt hat und dann wieder in ein altes Gebiet zurückkehrt, wo man vorher schon mal war, verbreitet sich dort diese Seuche. Und du hast also gemerkt, okay, ich habe den gerade besiegt, der hat diese Seuche in sich getragen und dabei ist auch, also in der Sequenz, in dem man den besiegt, da tut die Seuche sich auch spreaden. Mhm. Und dann kommst du und du denkst dir aber nichts dabei. Und dann kommst du zurück in dieses Gebiet und bist so, oh wow, was habe ich getan? Mhm. Und sowas kann halt nur ein Videospiel. Ein Film kann das nicht einfach so mal jetzt so machen, wie ein Videospiel das kann. Und sowas ist immersiv, so das so, so zu erzählen. Und das liebe ich so unfassbar. An Hollow Knight zum Beispiel.
Also im Film und in der Literatur würde man da auch sagen, show, don't tell. Ja? Also du beschreibst, das ist so ein Tipp für Einsteiger, Regisseure und Literaten, dass man sagt, du sagst nicht, das Essen schmeckte köstlich, sondern du sagst, er biss in das Filetstück und das Fett tropfte ihm über die Lippen und er verzückt die Augen. Mhm. So, ne? Aber das ist schon das, was du meinst, oder? Das
ja,
ist
so ein. Du musst es halt sehr ausschmücken.
Ja.
Und das wird da, denke ich, getan.
Und wahrscheinlich braucht man davor eine Tiefe erstmal in der Lore.
Ja, also Lore ist wieder ein Thema, was man aufgreifen könnte, das könnte ich auch wieder stundenlang reden.
Kannst du vielleicht aber kurz sagen, was die Lore ist, weil ich kenne diese Begriffe erst seit kurzem.
Die Lore ist die Überlieferung, also Lore heißt übersetzt, glaube ich, Überlieferung. Mhm. Und Lore ist Story von einem Spiel, die nicht im Spiel selbst drin ist. Mhm. Also Lore wird meistens erzählt über Gegenstände, die man im Spiel zum Beispiel finden kann. Jetzt in Hollow Knight kannst du vielleicht ein Buch von irgendeinem Wanderer finden und in dem Buch steht irgendwas drin von wegen, ja, als das Licht kam, hat es uns alle ausgelöscht und dann denkst du dir als Spieler natürlich, okay, was für ein Licht und so. Und dann spielst du halt weiter und irgendwann triffst du halt das Licht und dann bist du so, oh wow, okay, dieses Licht hat alles ausgelöscht und sowas, keine Ahnung. Mhm. Also im Grunde ist Lore einfach Story, die vor dem Spiel passiert ist, aber nicht im Spiel passiert, aber der Spieler kann sich das erschließen.
Ruft es auch ein bisschen dazu auf, gibt es da nicht auch sowas wie eine Fanfiction oder so? Es gibt doch Leute, oder die schreiben dann diese Lore weiter und schreiben dann Kurzgeschichten zu irgendwelchen Aspekten oder Charakteren und so. Ne?
Also je nachdem, wie ausgiebig die Lore von einem Spiel ist, reizt es Spieler natürlich auch dazu an, eigene Sachen zu erfinden. Mhm. Da gibt es ja den Begriff Canon. Also Canon bedeutet, wenn es auch tatsächlich so passiert ist. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel zu Star Wars, sagen wir jetzt einfach mal Star Wars, sage ich, dass Yoda der Vater von Luke ist. Das einfach habe ich mir überlegt, aber das ist ja nicht Canon. Canonically ist Darth Vader der Vater von Luke, also Anakin Skywalker. Das ist Canon. Mhm. Wenn Spieler sich natürlich eine Story überlegen zu einem Spiel, dann ist das nicht Canon. Mhm. Dann ist das Fanmade. Okay. Aber ein ganz prominentes Beispiel dazu ist Undertale. Undertale ebenfalls ein Spiel, was ich sehr gern mag, von einer einzigen Person entwickelt. Und das ist ein sehr, sehr kleines und eigentlich ein Spiel, von dem man nicht viel vermutet, aber Undertale hat halt eine relativ große Lore hinter dem Spiel. Und da geht es quasi um Menschen, die in den Untergrund fallen. Und der Spieler spielt den siebten Menschen, der in den Untergrund fällt. Und es gibt halt schon sieben Menschen davor, die darunter gefallen sind. Und die Fanbase von Undertale ist wirklich crazy, weil die haben sich auch schon eigene Fangames und sowas entwickelt, wo man halt eben eine vorherige Seele, einen vorherigen Menschen, der runtergefallen ist, in den Untergrund spielt. Das ist wirklich sehr krank.
Okay, und wie kommst du zu diesen kleinen, also wahrscheinlich von ganz kleinen Entwicklerstudios oder eben Einzelpersonen entwickelten Spiel? Wie wirst du denn überhaupt auf die aufmerksam?
Also bei Undertale damals war es bei mir definitiv mein bester Freund. Der hat es vorher gespielt. Wie er darauf aufmerksam geworden ist, kann ich so direkt nicht sagen. Mhm. Ich vermute durchs Internet. Also das Internet sieht halt Dinge. Das schläft ja nicht. Und es ist ja immer auf der Suche nach neuen Dingen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Fan von Roleplaying-Games ist, dann sucht man sich vielleicht neue Roleplaying-Games und dann findet man eventuell Undertale. Und dann sagt man, oh, Undertale ist echt ein geiles Spiel und so verbreitet sich das halt ein bisschen. Und Undertale hat es halt geschafft, echt riesig zu werden. Also ich sage, jeder Mensch, der sich minimal mit Gaming wirklich auskennt, der kennt Undertale. Das ist, obwohl das Spiel von einer einzigen Person entwickelt worden ist und das wahrscheinlich nur durch die Tragweite des Internets. Mhm. Und also Spiele, die nicht von großen Studios entwickelt worden sind, nennen sich Indie-Spiele. Mhm. Also Indie für Independent. Und das ist auch mittlerweile, ich hasse es, Indie ein Genre zu nennen, weil so richtig ist es kein Genre, aber ich bleibe mal bei Genre. Also mittlerweile ist es ein Genre, das halt tatsächlich auch sehr beliebt ist, wo halt Leute auch ein Auge drauf haben. Und dann kommt halt eben nach Undertale, kommt ein Celeste und Leute denken sich, oh, das Spiel sieht cool aus, spielen, das ist ein großartiges Spiel, reden darüber, Celeste ist toll. Dann kommt Omori, Hollow Knight und was weiß ich, die ganzen Indie-Spiele, die, Minecraft ist auch ein Indie-Spiel. Mittlerweile zwar nicht mehr, aber ursprünglich war Minecraft ein Indie-Spiel und wer hat noch nicht in seinem Leben Minecraft gespielt aus meiner Generation, ist die Frage.
Was ich von dir zum ersten Mal gehört habe, ist eine Aufmerksamkeit auf die Musik in Computerspielen. Ja, was macht Musik? Also die trägt wahrscheinlich sicher zur Immersion bei. Genau, wie schaust du auf die Musik in Computerspielen?
Also es gibt ja teilweise richtig Orchester in Videospielen. Also das kann man sich anhören und man könnte meinen, man sitzt einfach gerade wirklich in einem Orchester drin. Das ist auch oft der Fall, dass halt Spiele Videospielmusik wirklich von einem Orchester auch aufgenommen wird und dann halt ins Spiel implementiert wird. Aber darum geht es gar nicht. Musik ist natürlich einfach Immersion. Es gibt Soundtracks, die kann man auch so enjoyen, also zum Beispiel den Tetris-Soundtrack, den kennt doch jeder. Aber Musik soll natürlich zur Immersion beitragen in erster Linie. Und da kann ich mal wieder auf eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist Overwatch. Weil Overwatch hat eigentlich fast keine Musik und wenn, ist die sehr unterschwellig, man bemerkt die nicht. Aber wenn es mal irgendwie einen Bug gibt, und das hatte ich jetzt schon hier und da mal, dass die Musik nicht läuft, dann habe ich mich halt jedes Mal gefragt, wo ist meine Musik? Und das ist richtig weird, weil es macht halt sehr intens. Also gerade das Objective in Overwatch ist es ja, oder also das Ziel in Overwatch ist es ja, meistens so eine Fracht ans Ende der Map zu pushen. Und die Gegner müssen sich halt aufhalten daran. Und wenn du halt kurz davor bist, diese Fracht ans Ende gebracht zu haben, kommt halt eine super spannende Musik, die den ganzen letzten Fight nochmal richtig intens macht und richtig krass macht. Und wenn diese Musik fehlt, dann fragt man sich halt so, ja, wo ist meine Musik? Also das ist dann nicht halb so intens. Und da merkt man halt, was für einen Impact einfach Musik hat. Und gleichzeitig kann Musik auch einfach von der Umgebung erzählen. Vorhin hatte ich von zwei meiner Lieblingsvideospiele geredet, habe aber noch Hollow Knight erwähnt. Ein anderes heißt Zelda Breath of the Wild. Und das Spiel hat vergleichsweise zu den alten Zelda-Spielen relativ wenig Musik, aber die Musik dort ist auch nur auf die Umgebung ausgelegt und auf die Immersion. Und man hat halt quasi Musik, die den Wind beschreiben soll, sozusagen. Also man läuft durch das ist wie eine Postapokalypse, das Spiel. Man läuft halt durch dieses erste Gebiet, was sehr idyllisch eigentlich ist, aber man sieht halt sehr viele Ruinen und sowas. Und der Wind weht einem halt um die Ohren und die Musik ist zwar nicht direkt Wind, aber man merkt halt, dass es irgendwie zum Wind im Einklang ist, diese Musik. Und es ist halt einfach alles immersiv und ich finde das super interessant und Videospiele ohne Musik wären halt nicht halb so immersiv, wie sie es halt sind.
Ja, was du vorhin sagtest, Grafik nochmal oder ich weiß nicht, wie nennt man das, Worldbuilding oder einfach, naja, die visuelle Ebene von Spielen, da ist je realistischer, nicht gleich, desto besser. Das habe ich vorhin rausgehört. Das finde ich ganz spannend, ja, weil ich so von außen betrachte, die großen Blockbuster-Spiele, die habe ich den Eindruck, werden immer realistischer von der Optik.
Also Fotorealismus ist ja was Nettes. Also ich habe auch kein Problem mit Videospielen mit Fotorealismus, aber das hat nicht direkt mit Immersion zu tun. Du kannst auch fotorealistische Spiele haben und dadurch sehr gute Immersion erschaffen. Daran zweifle ich überhaupt gar nicht. Aber es geht halt auch eben genau andersrum. Also du kannst halt auch eben jedes Videospiel, was ich glaube ich bislang genannt habe, war nicht fotorealistisch und haben trotzdem eine riesen Immersion und es hängt halt an mehr als der Grafik. Also ich persönlich hätte früher gesagt, Grafik ist unwichtig, mittlerweile sage ich, das stimmt auch nicht mehr so ganz, was ich damals gesagt habe, aber wenn ein Spiel mir ein astreines Gameplay und eine astreine Story bieten kann und noch schöne Musik dazu, dann könnte es meinetwegen wie scheiße aussehen und ich glaube, ich würde trotzdem meinen Spaß dran haben. Und Grafik spielt halt eine Immersion mit ein. Also abhängig davon, was du für eine Story erzählst, musst du dich halt für einen Grafikstil entscheiden. Und wenn du jetzt halt eben, wie bei Hollow Knight handelt von Insekten. Das hätte ich vielleicht vorher nochmal erwähnen sollen. Und da wäre ein fotorealistischer Grafikstil natürlich ziemlich Schmutz. Also das würde, glaube ich, niemand sehen wollen. Und jetzt, keine Ahnung, The Last of Us zum Beispiel, ein sehr, sehr beliebtes Videospiel. Das hat fotorealistische Grafik und ich glaube, das passt auch einfach. Ich glaube, jeder andere Grafikstil würde das ein bisschen ins Lächerliche ziehen, wie ernst eigentlich dieses Spiel ist.
Wie ernst dieses Spiel ist, das nehme ich auf. Würdest du sagen, Videospiele sind die beste und modernste Art, Geschichten zu erzählen?
Die beste, ja. Da stimme ich zu. Also das denke ich schon. Einfach aus dem Grund, den ich vorher genannt habe, dass ich meine, dass mein Beispiel mit Hollow Knight, dass die Umgebung, wie sie sich verändert, das in keinem anderen Medium möglich ist. Also dass das halt in einem Buch nicht einfach möglich ist, dass du halt visuell beschreibst, dass die Umgebung sich verändert hat.
Und im Film würde die Interaktion fehlen.
Also im Film hast du ja, also das Tolle an einem Videospiel ist ja, dass du selbst das tust. In einem Film guckst du ja jemandem zu dabei, wie er zum Beispiel, sagen wir das Beispiel von vorhin, dass man guckt einen Film darüber, wie der Protagonist das Monster besiegt und das Monster verbreitet die Seuche und danach hat sich irgendwie seine Heimatstadt verändert oder so. Im Grunde ja was Ähnliches, aber mit der fehlenden Erfahrung, dass man es ja selbst tut. Also in einem Videospiel besiege ich das Monster selbst und komme dann selbst irgendwann zurück und war so, oh shit, was habe ich getan? Und das ist halt in einem Film für mich nicht so rüberzubringen, wie es halt in einem Videospiel ist. Und deswegen würde ich sagen, für mich die beste Art von Storytelling.
Du sagst, du selbst besiegst das Monster, aber ja nicht ganz wirklich, ne? Also innerhalb bestimmter Grenzen und eigentlich als ein anderer, der du bist, mit dem du dich nur du identifizierst dich mit einem Charakter, aber es bist nicht du. Ist so ein Videospiel auch eine Art Urlaub von einem selbst?
Videospiele ist vielleicht einfach auch eine Machtfantasie. Ähnlich wie auch Marvel-Filme sind ja zum Beispiel auch einfach, oder generell Filme mit super starken Protagonisten sind ja auch einfach nur Machtfantasien von gewissen Personen. Und ich meine, wäre schon cool, so einen Iron Suit zu haben und wie fucking Iron Man durch die Gegend zu fliegen. Mhm. Und ein Videospiel macht ja sowas Ähnliches. Also in Control geht es um eine Frau, die telekinetische Kräfte hat und halt eben cool Dinge rumwerfen kann. Oder jetzt zum Beispiel, demnächst kommt ein Harry Potter-Spiel raus und ich denke, Harry Potter hat ja generell sehr viele Fans und wie viele Kinder hat das schon dazu gebracht, dass die zaubern wollten. Und jetzt kommt ein Videospiel, wo die Kinder quasi in der Lage sind, das Zaubern selbst zu steuern. Und ja.
Ja, gute Erklärung. Aha. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir mal hatten und da sagtest du, oh Mensch, ich hatte noch so viel vor zu tun und irgendwann im Gespräch stellte sich, und du hast es nicht geschafft und es hat dich geärgert, und irgendwann stellte sich heraus, es geht um ein Computerspiel. Also das Spielen hat für dich auf jeden Fall auch was mit Ehrgeiz zu tun, ne?
Es ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also es gibt eine Klasse von Videospielen, sag ich mal, oder Videospielern, die nennen sich Completionists. Da bin ich keiner von. Also diese Leute versuchen 100% in jedem Spiel zu knacken und das ist für mich einfach nur unnötiger Zeitaufwand. Also das ist dann halt eben, was wir am Anfang hatten mit Töte 20 Wildschweine. Nur 1000-mal nerviger wahrscheinlich. Mhm. Nicht nur wahrscheinlich, definitiv 1000-mal nerviger. Genau, und ich bin halt absolut keiner davon. Also sowas hasse ich und da fange ich halt lieber ein neues Videospiel an und spiele das durch. Aber manchmal kommt es vor, dass ich mir denke, ja doch, jetzt habe ich auch Bock hier das zu completen, wenn es halt zum Beispiel gut umgesetzt ist. Oder Ehrgeiz hat ja nicht nur mit dem Durchspielen von Videospielen zu tun und den 100% in einem Spiel zu erreichen, sondern halt eben auch mit dem Rank-Climben, also auf Englisch, also den Rang aufsteigen, genau. Mhm. Und in Overwatch jetzt nochmal, oder in League of Legends ja auch, gibt es ja die verschiedenen Ränge, Gold 5, 4, 3, 2, 1 und dann Platin 5, 4, 3, 2, 1, bis man halt eben bei Challenger ist bei League of Legends oder bei Overwatch ist es Grandmaster. Und das ist sicher auch eine gewisse Form von Ehrgeiz, dass man halt sich beweisen möchte, ja, ich bin nicht Gold, das ist ja scheiße, ich kann ja mindestens Diamond sein, sowas in die Richtung.
Okay. Jetzt sind wir schon so ein bisschen vielleicht auch in der Richtung von der negativen Seite vielleicht auch davon. Also es ist ja zum Beispiel Videospielsucht wurde aufgenommen in den ICD-10, also als Sucht auch. Ja. Siehst du Gefahren?
Im Videospielen jetzt?
Mhm. Vielleicht auch gerade für jüngere Leute?
Realitätsverlust vielleicht? Oder halt eben auch einfach, ja, das hängt vielleicht ein bisschen mit dem Realitätsverlust zusammen, also das Verlieren von sozialen Kontakten. Also dass man sich halt eben dadurch, dass man so viel Zeit im Videospiel verbringt, dass man halt vergisst, wie man halt mit seinen Kollegen interagiert oder so. Und auch gleichzeitig ist Videospiel natürlich auch einfach, kann natürlich auch ein Ausweg sein. Also wenn halt eben alles scheiße ist und kann man in der Schule gemobbt wird und von seinen Eltern irgendwie verachtet wird oder so, kann natürlich das einfach rettend sein, dass man den ganzen Tag halt eben ein super high-intenses Videospiel spielt, was halt eben einen super dazu auffordert, jetzt daran denken zu müssen. Man hat quasi keine andere Wahl, man kriegt keine Pause vom Kopf und entflieht natürlich dann den Problemen, die man hat. Also Gefahren hat es sicherlich. Ich denke auch, dass man das eigentlich regulieren kann. Und viele Videospiele haben auch oft in-game so ein, den man kaum irgendwie eine Stunde gespielt hat oder so, kommt so ein Screen mal einfach aufgeploppt, wo drauf steht, hey, du spielst jetzt schon ganz schön lange. Willst du nicht vielleicht eine Pause einlegen oder so?
Das ist für mich ein total interessantes Ding, weil ich glaube daran, dass das auf jeden Fall mal eine sehr moderne und gute oder zeitgenössische und gute Art ist, Geschichten zu erzählen. Aber ich glaube, meine Generation, und bei mir hat es sehr stark angeschlagen, wurde sozialisiert mit Videospiele sind Zeitverschwendung. Und es steckt voll tief in mir drin. Ich kann mich ganz schlecht auf ein Videospiel einlassen, weil bei mir immer im Hinterkopf abläuft, du könntest auch was Sinnvolles machen. So.
Also ich kann das nachvollziehen. Vor allem, wenn man halt damit groß geworden ist oder halt eben, wenn man halt von seit es dieses Medium gibt, nur gehört hat, ja, das ist halt scheiße, kann ich das definitiv nachvollziehen. Gibt ja auch bei mir solche Dinge. Jetzt zum Beispiel, jeder hat meine Weile lang Fortnite gespielt, aber jetzt würde jeder sagen, Fortnite schon Scheißspiel. So, das ist irgendwie so ein allgemeiner Konsens, das ist bei etwas älteren Leuten.
Warum ist Fortnite ein Scheißspiel?
Auch der Meinung bin ich eigentlich so sehr gar nicht.
Achso.
Aber ich glaube, der allgemeine Konsens ist das so ein bisschen, weil halt Fortnite, überwiegend kleine Kinder spielen Fortnite. Mhm. Also so 10-Jährige oder so tatsächlich. Und ich denke, das ist das, was viele Leute abschreckt. Aber also unter allen, also ganz ehrlich, das muss ich jetzt auch einfach droppen und wer mir da widerspricht, hat einfach keine Ahnung, es tut mir leid. Fortnite ist das beste Battle Royale, was es gibt, auf jeden Fall. Weil es gibt kein Battle Royale, was so sehr von den Entwicklern jede Woche oder halt immer mal wieder, ich weiß gar nicht, wie oft da irgendwelche Patches rauskommen, aber es kommen so regelmäßig Patches raus, es wird immer was Neues implementiert, es gibt so viele Collaborations mit anderen Sachen, Firmen, es gibt ja mittlerweile Dragon Ball und Naruto da drin, wo ich mir da halt denke, was zur Hölle, wie kann das eigentlich sein? Also Fortnite ist definitiv das beste Battle Royale, auf was es halt gibt. Und kann ja sein, dass man selbst mehr Spaß hat mit Warzone oder mit PUBG, ist ja auch okay. Aber rein von dem Aufwand, der hinter Fortnite steckt, kommt da absolut gar nichts dran.
Hast du noch einen Tipp, einen Rat für die Generation, die nach dir kommt und wahrscheinlich noch mal mehr mit Videospielen groß wird? Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben, auf ihren Videospielweg? Was ich schon rausgehört habe, war sowas, schaut euch die Indie-Spiele an.
Ja, erstens das. Aber was ich vor allem sagen wollte, spielt nicht nur Online-Spiele. Weil das ist, glaube ich, so ein allgemeiner Trend. Online-Spiele fressen halt weniger Zeit. Also da kannst du halt mit dich am Abend hinsetzen und mal eben so 2-3 Runden spielen, ist okay. Aber spielt nicht nur Online-Spiele. Also es gibt so viele großartige Geschichten, die in Videospielen erzählt werden. Oder auch einfach Movement oder sowas in Videospielen, was einfach cool ist zu erleben. Jetzt zum Beispiel das Spider-Man-Spiel, was es auf der PS4 gibt. Es macht einfach super Bock, durch die Welt zu schwingen und sonst einfach gar nichts zu tun. Spielt nicht nur Online-Spiele, spielt auch irgendwas anderes. Ja.
Und so zum Umgang oder Selbstschutz in die Richtung noch ein Rat?
Verliert euch nicht in den Videospielen vielleicht. Also und spielt vielleicht mit Freunden oder so. Also wenn ihr irgendwie durch die Schule irgendwelche Freunde habt und die irgendwie in der Lage sind, mit euch irgendwas online zu spielen, dann spielt vielleicht auch einfach mit Freunden und nicht nur die ganze Zeit alleine, wenn es möglich ist.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Erwin. Magst du noch was sagen?
Ja, ich freue mich, dabei gewesen zu sein. Gerne wieder zu irgendeinem anderen Thema. Ja, und tschüss.
Vielen Dank dir. Eine Übersicht an Hilfsangeboten findet sich auf der Seite werhilftweiter.de, ebenso auf der Stadtseite www.mössingen.de/prävention. Beide Seiten sind im Beschreibungstext verlinkt. We'll be right back.